Nicht Bamberg, nicht Bayern. S. Oliver Würzburg ist momentan das Maß der Dinge in der Easy Credit BBL. Wir reden im Telekom Sport Podcast mit dem sportlich Hauptverantwortlichen über den aktuellen Erfolg der Franken. Und unser berüchtigter Überraschungsanruf auch heute wieder am Start. Telekom Sport Podcast, Abteilung Basketball, jetzt.
Laufen wir schon?
Ja, gut, können wir rausschneiden.
Nee, das war der erste Satz. Das lassen wir drin. Der erste Satz zur Eröffnung vom Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Herzlich willkommen. Alex Dächern an meiner Seite.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Willkommen zu einem Podcast, wo wir auch mal über, ja, wir werden auch ein bisschen persönlich, gar nicht was uns angeht, aber vielleicht mit unserem Gast gleich, bis dahin vergeht noch ein paar Minütchen. Wir brauchen erst ein bisschen Aufwärmprogramm, Alex. Wie bist du, wie hat die Welt denn reagiert auf deinen neuen Auftritt als Podcast-Host?
Es hat natürlich extrem polarisiert.
Es hat Wellen geschlagen.
Ja, ganz kleine Ausschwankungen hat es gegeben. Aber
kleine Ausschwankungen?
Ja, ist das ein Wort?
Nein. Also nein. Bei Scrabble würde ich sagen nein.
Nein? Mm-mm. Obwohl es sehr viel zählen würde wegen C, H, W, K. K
ja, ist 4, glaube ich. Ja, du hast ja nur 7 Buchstaben, also Ausschwankungen als ein Wort direkt zu legen geht ja nicht.
Ich könnte aus an Schwankungen legen zum Beispiel.
Schwankung, also erstmal Schwank, der Schwank.
Der Schwank, richtig,
ja. Dann Schwankungen.
Ja.
Und dann Ausschwank. Aber wie gesagt, Ausschwankungen geht nicht. Ich kann es gerne googeln, aber ich google es gar nicht, weil.
Bist du ein großer Scrabble-Guy?
Ja. Ich habe allerdings.
Wir haben noch nie gespielt.
Ja, wir können es gerne spielen. Ich habe ein Problem. Meine Frau gewinnt zu 95%. Also die ist halt so ein richtiger Wahnsinns-Scrabble-Fred. Also die ist einfach sprachlich extrem gut. Und das bin ich im. Das ist natürlich für meinen Beruf schlecht, wenn ich da sage, ich verliere beim Scrabble dauernd, aber ich guck mal, Ausschwankungen gibt's nicht, ne? Ausschwenken gibt es.
Ausschwenken gibt es. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass du jetzt da mit deinem MacBook vor dir sitzt. Also du kannst jetzt auch alles kontrollieren.
Ja, ich habe jetzt das mal. Ausschwankung gibt es? Nee, gibt's nicht. Ausschwankung. Synonyme für Ausschwankung, das ist, glaube ich, nur einfach. Doch, es gibt Ausschwankung.
Oh, vielleicht solltest du dein Handy auf lautlos machen.
Aber das ist doch einfach nur die Rückmeldung jetzt gewesen von unserem Gast, dass er gleich da parat steht.
Ja, wir verraten natürlich nicht, wer unser Gast ist.
Aber es gibt also scheinbar hier schon, das EKG hat Ausschwankungen, die Kardiologin hat Verdacht auf eine Herzmuskelschwäche.
Siehst du, medizinischer Fachbegriff, das wusste ich. Deswegen.
Es gibt die Schwankung. Im Duden steht Schwankung und beim Scrabble sagt man ja, es muss im Duden stehen.
Ich würde jetzt hier die elegante Überleitung machen, die Ausschwankungen innerhalb der Easy Credit BBL. Wir hatten einen Doppelspieltag, wow, was für eine Überleitung.
Ja, sie war okay, würde ich sagen. Also auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen, es gibt eine 5. Ja, es gibt extreme Ausschwankungen in der Easy Credit BBL, oben wie unten würde ich sagen.
Oben wie unten, ja.
Fangen wir unten an. Gießen gewinnt plötzlich Basketballspiele.
Gießen gewinnt Basketballspiele, richtig.
Und zwar deutlich gegen Bremerhaven zum Beispiel. Und Jena gewinnt in Bayreuth.
Jena gewinnt in Bayreuth.
Das hätte ich nicht gedacht. Das war eine massive Ausschwankung.
Ja.
It's a great feeling, of course, you know.
Oh, das war Otto nach dem Spiel?
Otto nach dem Spiel. Vom dem Neuzugang des Wochenendes.
Von Jena?
Von Jena.
Hat er die meisten Punkte gemacht bei Jena?
Er hat die meisten Punkte gemacht bei Jena.
Oh, ich habe noch nicht nachguckt, wer die meisten Punkte gemacht hat. Ich habe auch ein MacBook. Ach nee, du hast ja auch. Wenn wir MacBook sagen, kriegen wir denn eins von Gravis oder von Apple?
Nee, wir sagen auch Microsoft Surface Book. Wir nennen einfach alle Marken. Acer, HP. Wir finden PCs total dufte.
Nee, ich mag aber keine Windows-Rechner.
Ja,
Martinas Masaika, meinst du?
So ist es, ja.
32 Jahre alt, kommt aus Litauen,
20,5 Punkte im Schnitt in den beiden Spielen, 6,5 Rebounds, 5 Assists. Effektivität von 23.
Ja, was heißt das denn, Effektivität 23?
Ja, sollen wir jetzt die Formel aufsagen, oder wie?
Du kannst ja nicht
einfach sagen. Wir waren vorher schon sehr wissenschaftlich.
Effektivität 23, damit kann kein Zuhörer irgendwas anfangen. Ach so, Effektivität 23, das ist ja, das vielleicht ist ja auch total schlecht. Und Effektivität 117 ist richtig gut.
Effektivität 117 ist richtig gut, ja, das ist...
This is nothing special.
Also Alex hat wieder sein Launchpad mitgebracht. Das, wer das nicht gehört hat in unserer letzten Telekom-Sport-Podcast-Folge, der weiß es nicht, was es ist. Es ist einfach so ein Spielzeug, um Soundclips abzuspielen. Überraschend, plötzlich, geplant, so wie jetzt.
So wie jetzt. Nee, also bei der Effektivität ist es ganz wichtig, dass du
offensively and defensively
einfach gut performst. Du weißt, wer das war und warum ich den vorkommen lasse.
Das war Trinkieri, oder?
Nein.
Der letzte jetzt?
Ja, der letzte.
Mach nochmal.
Offensively and defensively.
Okay, ich mach's. Es wird ganz leicht jetzt, wenn ich es jetzt mache, okay? Es gibt einen Anlass dazu, diese Woche, warum ich diesen Herrn sprechen lasse.
Mistakes happen, you know.
Ach so, es ist Obradovic.
Natürlich.
Der spielt diese Woche.
Ja. Ein Heimspiel.
Gegen
sein ehemaliges Team.
Oh, heute, das ist diese Woche. Oh, guck mal. Oh, mein Gott. Ja, es ist Dienstag und ich lebe extrem in der Gegenwart.
Ja.
Es ist Dienstag, ne? Oder? Stimmt doch, ne?
Heute ist Dienstag, richtig. Wahnsinn. Heute spielt Ulm bei Tony Parker. Weil man
spielt
überdramatisieren will.
Bei Villeurbanne.
Richtig.
Das ist schon mal mein Abendprogramm. Obwohl er spielt auch, scheiße, darf ich gar nicht sagen, ne? Der BVB spielt auch. Aber nur in Nicosia. Das heißt, da ist ja nach 10 Minuten schon 4-0.
This is nothing special.
Hast du recht. Völlig richtig. Das Launchpad ist ja unser neues Lieblingsspielzeug. Ich finde es auch wirklich genial.
Ja, Sasa. Gut.
Sasa spielt diese Woche.
Ja, also sie spielen in Krasnodar.
Am Mittwoch. Ah, da bin ich parallel bei den Bayern.
Ja.
Aber das Bayern-Spiel ist Tipp auf 20.45 Uhr. Wer immer das auch dahin verlegt hat, soll mich bitte anrufen. Ich möchte mit ihm ein ernstes Wort reden.
Es ist eine große internationale Woche auf jeden Fall. Bayern spielen zu Hause. Berlin 18.50 Uhr, seit der Beginn. Lokomotiv Kuba und Krasnodar. Mit Sascha Obradovic und zwei sonst sehr bekannten BBL-Gesichtern.
Ach, jetzt kommt das wieder. Da ist doch, wer spielt jetzt da? Chris Pepp, oder?
Ja, und noch jemand.
Jetzt bin ich nicht vorbereitet. Wer ist denn noch bei Krasen? Es ist
Finalteilnehmer letztes Jahr.
Ach, du liebe Zeit. Oldenburg. Ach hier, der ist ja jetzt in Litauen. Brian Qualley.
Richtig.
Dafür Dienstagmorgen war das
ja
gar nicht
das
schlecht.
Das war schon gut.
Denn ich war gestern den ganzen Tag auf der Autobahn. Ich habe ja einen VW Tiguan jetzt. Wenn ich jetzt VW Tiguan
ganz sagen so viele sage, Marken, wir sollten langsam wirklich.
Ja, ich möchte Verträge einfach, abschließen. Ja, das ist auch so, dass ich jetzt Marketing hier machen möchte. Also ich möchte jetzt gar nicht, dass man mir jetzt meinen Tiguan irgendwas schenkt. Kann man gerne machen. Ja, aber VW, aber es geht ja darum, dass man, ich habe das in amerikanischen Podcasts gehört, die machen das. Ja,
die haben halt diese Read-alongs.
Genau.
Ja.
Das ist aber abgetrennt vom redaktionellen
Teil. Telekom Sport Podcast is presented by SeatGeek.
Ja. SeatGeek, genau. Das ist übrigens ein schönes, ich finde das gut, SeatGeek. Man kann sich seinen Sitz aussuchen und Tickets kaufen.
Ja, ist eine Reselling-Plattform.
Also gibt's sowas in Deutschland auch?
Ja, die sind, StubHub gibt's da ja. Also es sind amerikanische Firmen, die in Deutschland operieren.
Es gab doch mal dieses
Viagogo, ja.
Aber die sind ja irgendwie, das ist ja obskur irgendwie, ne?
Ich weiß es nicht.
Habe ich mal gelesen.
Ich weiß nicht, aber das Reselling-Prinzip gibt es ja schon länger. Und StubHub und SeatGeek haben das halt perfektioniert. Und du kannst halt bei SeatGeek schauen, ob die Kategorie oder ob das ein guter Deal ist, behaupten sie.
Also man kann da Tickets
im
kaufen,
Vergleich.
Ne?
Ja, genau. Tickets, die halt frei werden. Dauerkarteninhaber, die sie halt zur Verfügung stellen und keine
Find
Ahnung.
Finde ich, also gibt's das noch nicht in Deutschland?
Doch, das gibt's schon.
Gibt's schon.
Ja.
Gut.
Ja. Also.
Ich dachte, ich hätte jetzt hier die Milliarden-Euro-Idee.
Nee, das glaube ich nicht. Aber wir waren vorher bei Jena, also man muss schon sagen, beeindruckend. Die standen bei 0-3, jetzt bei 2-3, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Durchschnittsalter dieses Teams. Maseka ist auch 32.
Ist auch 32.
Dann hast du Jenkins, Allen, Derek Allen. Wie alt ist eigentlich Derek Allen?
Derek Allen ist
mindestens 36.
80er Jahrgang. 17.07.80. Das heißt, muss
ich nachgucken.
Ja, 37.
37.
37.
Unser Gast, den wir gleich haben, weißt du was? Ich traue mich nicht, ihn anzusprechen auf sein Alter.
Traust du dich nicht?
Nee.
Weil?
Zwei Gründe. Zum einen haben wir gleich das Thema, bevor wir ihn jetzt, er ist noch nicht in der Leitung. Das sage ich auch nicht. Nee, ich traue, er wird 60. Im Dezember.
Ach, krass.
Und das ist ja ein Alter. Das
hab ich auch nicht auf dem Schirm, Mann.
Das ist so, das ist schon knackig, finde ich. So 60 ist natürlich schon
eine Zahl. Er wirkt überhaupt nicht so.
Er wirkt nicht wie 60.
Nein, gar nicht.
Gar nicht. Und ich habe ihn darauf angesprochen neulich und ich erntete eine Reaktion, so dieses Hahaha, so, ach, so, so musst du mich dran erinnern. So,
lass mich besser mal in Ruhe, du.
Andererseits würde ich gerne mit ihm drüber sprechen, aber ich traue mich nicht, weil, naja, er hat etwas an sich, das eben, aber das werden wir gleich mit ihm besprechen. Gibt es etwas, was dir in die Wiege, wir reden nämlich gleich über etwas mit dem Gast, was ihm in die Wiege gelegt wurde. Gibt's dir, hast du auch etwas? Wir müssen ja, die Zuhörer wollen ja wissen, was du so für ein Typ bist.
Gibt es? Sehr begrenztes Basketballtalent.
Das wurde dir in die Wiege gelegt. Und das stimmt nicht, du bist ein guter Basketballer. Aber jetzt mal ehrlich.
Aber ich sitze ja hier und spreche mit dir, mit Leuten, die es deutlich besser können, deswegen.
Ich habe ja später umgesattelt. Ich war ja erst Basketballer. Ich war erst Fußballer, dann Basketballer und dann.
Du warst erst Fußballer, gell?
Ja, Fußballer. Dann Basketball und dann habe ich einige Jahre.
Dann war noch was. Was war
Kampfsport.
Das? Kampfsport, Judo?
Ja, war das Judo? Es nannte sich Goshin Jitsu. Und ich werde bis an mein Lebensende nicht vergessen, dass Goshin 5 heißt. Und Goshin Jitsu war eine Kombination aus 5 Kampfsportarten. Zur Selbstverteidigung. Okay, also.
The only way to go to the next level is take your ass out of the comfort zone.
Ja, das muss man da wahrscheinlich.
Ich habe mit einem grünen Gürtel aufgehört.
Einen grünen Gürtel? Grünen, der Hoffnungsgürtel.
Ja, also das war dann vor dem blauen Gürtel, wenn ich mich entsinne. Aber dann waren halt andere Dinge wichtiger. Zum Beispiel arbeiten,
ja.
Genau. Und damals kannte ich unseren Gast schon, als ich angefangen habe zu arbeiten.
Ach krass, ja. Mhm. Ist schon eine Zeit lang her, gell?
28 Jahre.
28 Jahre her. Mhm.
Ich weiß gar nicht, wo er damals war. Ich müsste das mal nachgucken. Ich rufe einfach seinen Wikipedia-Artikel auf. Und übrigens, wenn man seinen Namen googelt,
ja.
Google macht ja immer dann so Vorschläge.
Suggestions, ne? Ja.
Genau. Und dann kommt als erstes Freundin. Und auch das traue ich mich nicht zu fragen.
Ja gut, aber das ist doch, glaube ich, bei jedem, das ist wahrscheinlich auch
bei Michael Körner. Ja, bei manchen kommt ja auch, ja mach mal Jogi Löw, da kommt, glaube ich, schwul. Also ist doch wirklich so.
Ja, eins von den beiden oder Gehalt oder wenn man sein SEO-Ranking nach oben hauen will, dann muss man, glaube ich, nur irgendwo auf der Seite Gehalt, Freundin, schwul, homosexuell verstecken und dann wirst du überall höher gerankt.
Ja, das ist so viele schöne Gesprächsthemen und wir werden trotzdem immer was anderes reden. Wir rufen ihn jetzt mal an.
Sollen wir das machen?
Ja, der will ja auch.
Okay.
Vielleicht zum Training, ich weiß es gar nicht. Ist ein Trainer, okay. Und er trainiert eine Mannschaft, die nicht international spielt in dieser Saison.
Sie haben es versucht. Ja.
Aber.
Und da habe ich mir schon gedacht, das könnte tough werden, als sie da raus sind.
Ja, weil.
Da habe ich mir wirklich gedacht.
Ja, da braucht man sich einen Sand in den Kopf stecken.
Wo hast du das denn her?
Kannst du dich erinnern, wer?
Das Sand in den Kopf stecken war doch.
Einer vom Team von Dirk Baumann, den wir gleich anrufen werden. Oh mein Gott, ich hab's verraten.
Ich dachte, das wäre ein alter Fußballer-O-Ton.
Nee, das ist Basketball, letzte Saison.
Ja, da braucht man sich einen Sand in den Kopf stecken.
Und einer, der sehr, sehr gut spielt diese Saison auch, eigentlich neben
Mostaki.
Ja, so ist es. So ist es.
Jetzt haben wir es raus. Jetzt wissen alle, wer es ist.
Ja.
Der Tabellenführer der Easy Credit BBL. Das einzig ungeschlagene Team heißt S. Oliver Würzburg.
Wahnsinn.
Und der Trainer heißt Dirk Bauermann. Und der geht jetzt hoffentlich ans Telefon. Der geht ganz bestimmt dran. Das ist ein sehr, sehr zuverlässiger Zeitgenosse.
Hallo Dirk, Alex hier vom Telekom Sport Podcast.
Alex, hi. Hey. So, jetzt wird er gerade.
Alex, so, ich würde dich gleich reinholen ins Gespräch. Ich schalte dich schnell durch zu Michael Körner. Okay. Dankeschön.
Nicht nur zu Michael Körner, du bist ja auch mit dabei.
Ja.
Nicht, dass er denkt, hoppala. Ja, wir machen das technisch hier. Das geht alles zwar mit einem Daumen und einem Zeigefinger, aber es dauert 5 Sekunden. Da ist er. Dirk.
Ja, Michael.
Hallo. Grüße dich ganz herzlich. Es ist Dienstagmittag. Und du hast als einer der ganz wenigen Trainer heute keinen Reisetag und keinen Spieltag. Das ist korrekt, oder? Bist du noch da,
Dirk? Ich weiß jetzt nicht, wie viel ja. Ich zähle das nicht. Ich halte das nicht nach, wie viele Kollegen heute reisen oder spielen. Wir jedenfalls trainieren,
ja. Das ist gut, ja. Das kann ja auch, ach, weißt du was, das Sportliche machen wir erstmal. Ich wollte mit was ganz anderem eigentlich anfangen. Das mache ich auch bitte. Direkt. Ja. Es gibt etwas, Dirk, das hast du. Und das ist dir in die Wiege gelegt worden. Das hast du sozusagen von Natur an. Und das ist für deinen Job unheimlich wichtig. Und weißt du, was das ist?
Ich bin gerade absolut überfordert.
Du hast eine natürliche Autorität, die dir zum Beispiel dafür gesorgt hat, als ich angefangen habe zu arbeiten 1990 als Basketballkommentator, dass ich die ersten Jahre, damals warst du in Leverkusen, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Das ist kein Witz jetzt. Also ich war ja damals noch recht jung, also 23, 24. Und ich dachte, das ist einer der ganz großen, ganz wichtigen, ganz guten. Und bin ich junger Bengel, habe ich mich am Anfang nicht getraut. Diese natürliche Autorität, die hast du bis zum heutigen Tag eigentlich, vermittelst du jedenfalls so für Außenstehende. Spürst du das irgendwie, dass du das hast?
Oh ja, also erstmal Entschuldigung dafür, dass ich dich da auf die Art und Weise davon abgehalten habe, mit mir,
ist nicht
mit
deine
mir zu reden. Ich glaube, wir hätten uns da sofort sehr gut verstanden und auch tolle Gespräche geführt. Natürliche Autorität, denke ich, ja, das stimmt. Die habe ich so ein bisschen. Egal, ob ich jetzt mit Mannschaften arbeite oder was ich ja schon mal immer wieder tue, für Unternehmen Vorträge halte über Führung, Motivation, im Profisport, glaube ich, gibt es dann schon auch immer eine Bereitschaft zuzuhören, und das hängt vielleicht auch mit der Ausstrahlung zusammen, kann schon sein, ja.
Und da gab es nämlich auch beim Spiel beim FC Bayern am Freitag diese Szene. Das Spiel ging ja völlig Banane los, aus eurer Sicht jetzt. Und dann gab es eine Auszeit und da hast du die Mannschaft so ein bisschen ins Achtung gestellt. Und da habe ich so in dem Moment gedacht, okay, das ist, also natürlich jeder Trainer staucht mal irgendwann sein Team zusammen, aber bei dir wirkt es wirklich so, dass man als Spieler vielleicht doch noch ein bisschen eher Gänsehaut bekommt. Und es war ja auch tatsächlich der Moment, wo das Spiel gekippt ist, beziehungsweise wo deine Mannschaft danach anders aufgetreten ist. Wie dosierst du diese Auftritte in Auszeit? Ich kann man ja auch nicht jede Auszeit bringen. Wie und wann entscheidest du, Jungs, jetzt seid ihr fällig?
Ja, also erstmal die Tatsache, dass wir es dann drehen konnten, würde ich jetzt überhaupt nicht mir ans Revier heften, sondern das haben die Jungs schon ganz toll gemacht. Die müssen da spielen und die mussten einfach ihr Herz finden, und das haben sie dann auch ja erfolgreich getan. Aber du hast recht. Wenn du immer nur schreist oder immer nur leise bist, dann funktioniert weder das Laute noch das Leise, sondern es ist wichtig, dass man an bestimmten Punkten eben dann auch Flöcke schlägt, und die äußern sich zum Beispiel darin, dass man eben deutlich lauter ist als sonst oder vielleicht viel leiser ist als sonst, dass die Ansprache eine andere ist, dass die Körpersprache eine andere ist, also das mit den Pflöcken schlagen und für Aufmerksamkeit bei den Jungs sorgen. Das hängt sicher damit zusammen, dass es grundsätzlich anders sein muss, als es die normale Form der Ansprache ist. Das ist richtig. Sonst hören sie dir am Ende eben irgendwann nicht mehr zu, beziehungsweise das Laute hat dann keine Wirkung mehr. Deshalb muss man das gerade heutzutage, das hat sich sicher auch verändert, die Generation der Spieler ist eine andere. Das muss man schon sehr sorgfältig und vorsichtig vor allem dosieren.
Inwiefern hat sich diese Spielergeneration verändert? Also wie äußert sich das? Sensibler geworden, oder?
Ja, sensibler geworden, gehen anders mit Kritik um. Also Kritik, zum Beispiel persönliche Kritik, insbesondere vor der Gruppe oder öffentlich, das ist ganz schwer und wird nicht akzeptiert. Unter vier Augen nach wie vor kein Problem. Offenes Visier, da wird auch Härte und Ehrlichkeit von den allermeisten Spielern eingefordert, aber vor der Gruppe beispielsweise oder öffentlich über die Medien und so, das ist, glaube ich, da wird anders mit umgegangen als bei anderen Generationen. Insofern hat sich da schon einiges verändert, keine Frage. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass dieses Freitagsspiel, da müssen wir noch mal einmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, weil wir haben ja, ich habe auch am Sonntag dann mit Vertretern der Bayern noch gesprochen, weil ich da wieder beim Spiel war. So richtig verstanden habe ich das als Beobachter auch nicht und auch die Bayern irgendwie nicht so richtig, wie das alles sich so entwickeln konnte. Wie lebt man auch nicht alle Tage, dass so ein 22-Punkte-Rückstand aufgeholt wird? Hast du eine Erklärung, warum dieses Spiel sich so gedreht hat? Also was war so der Hauptfaktor?
Ja, also erstmal kann ich nur bestätigen, 22 Punkte aufzuholen ist immer schwer. Es ist besonders schwer, wenn man es auswärts tun muss. Und es ist nochmal schwerer, wenn man es gegen eine absolute Spitzenmannschaft wie den FC Bayern tut. Und wir haben ja nicht nur diese 22 Punkte aufgeholt, sondern waren auch mal 10 Punkte vor. Also das sind dann schon 32, auch wenn ich immer schlecht in Mathe war, das kriege ich noch hin. Also das ist schon ganz besonders, einfach ein ganz besonderes Spiel, vielleicht auch, weil die Voraussetzungen, unter denen das Spiel war, stattfand, schon ein bisschen besonders waren. Darüber war sich auch unsere Mannschaft im Klaren, auch wenn wir das nicht wirklich zum Thema gemacht haben.
Also mit Robin.
Ein besonderes Spiel, und das macht ja auch den Sport aus, dass solche Outlier, solche ganz ungewöhnlichen Entwicklungen eben doch möglich sind, auch wenn sie die absolute Ausnahme darstellen. Und das war sicher so. Da haben wir einen Zugriff aufs Spiel gefunden, der schon besonders war und was die Bayern eben nicht gewohnt waren bisher, jedenfalls nicht in dem Maße, war, wenn sich eine Mannschaft nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, mental so sehr gegen die Dominanz stemmt und diese nicht akzeptiert. Und und ich glaube, das hat sie überrascht, ein bisschen schockiert. Normalerweise sind Verläufe ja dann anders. Normalerweise kommst du dann ran, dann ziehen die aber im Stile einer Klassenmannschaft wieder an und dann sind es am eben doch 15 oder 20 Punkte am Ende. Dass es dann weiterging und sie überhaupt keinen Boden unter die Füße bekommen haben, das war schon ungewöhnlich. Und ich glaube, so manche Dinge muss man im Sport dann auch nicht mehr erklären. Das war einfach ein ganz ungewöhnlicher Verlauf, ein ganz ungewöhnliches Spiel, hat sicher aber auch mit der hohen Resilienz unserer Mannschaft zu tun, damit zu tun, dass sie für den frühen Zeitpunkt in der Saison schon sehr gefestigt ist, dass wir Jungs haben, die nicht nur so es für sich selber wollen, sondern auch für den wollen, der neben ihnen in der Umkleide steht, sitzt oder auf dem Spielfeld steht. Also das ist auch schon so gerade in der mentalen Disposition eine Mannschaft, so wie man sie nicht jeden Tag trainiert. Insofern hat sicher auch die Qualität unserer Mannschaft, gerade auch so eine mentale Qualität, etwas mit diesem trotzdem sehr ungewöhnlichen Ausgang zu tun.
Und du hast von einem besonderen Spiel gesprochen. Also du meinst schon die Vergangenheit, die Robin und du bei dem Verein hatten, nehme ich mal an, du sprichst das an. Und das hat sich dann auch aufs Team übertragen, weil die gemerkt haben, okay, ohne dass man es jetzt groß ausgesprochen hat, so meintest du, glaube ich, kann man das nochmal präzisieren?
Ja, also weniger Robin. Ich meine, bei Robin war es ein normaler Vorgang. Er hat da 3 Jahre oder 4 Jahre sogar gespielt und dann hat man den Vertrag nicht verlängern oder Robin wollte nicht bleiben. Weiß nicht, was da konkret Entscheidungsgrundlage war. Aber sicher wusste die Mannschaft, das ging ja auch munter durch die Medien, was ja auch vollkommen normal ist, dass es da eine besondere Historie gibt. Und natürlich, trotz der Kürze der Zeit gibt es, das ist mir immer wichtig, gibt es sicher auch eine besondere Bindung der Mannschaft zu mir und umgekehrt. Und vielleicht hatte das etwas damit zu tun, zu sagen, so, wir bäumen uns jetzt mit allem, was wir haben, nochmal auf, denn wir wollen uns nicht vorwerfen lassen, uns selber vorwerfen müssen, dass wir nicht alles getan haben. Weiß ich aber nicht. Vielleicht war es auch einfach nur Basketball und die besondere Qualität unserer Mannschaft. Und will auch ehrlich sagen, und das ist ganz ehrlich und nicht so dieses übliche Trainergeplapper, es war einerseits für mich schmerzlich, schon, es hat mir schon auch ein bisschen wehgetan, muss ich sagen, da an dem Donnerstagabend, als wir in München trainiert haben, die Mannschaft zusammenzuholen am Mittelkreis. Das letzte Mal, dass ich an diesem Mittelkreis stand, war, als ich mich ohne ein Spiel in der Hauptsaison, in der zweiten Saison der BBL-Zugehörigkeit gecoacht zu haben, von der Mannschaft verabschiedet habe. Und das hängt mir noch immer etwas nach, auch wenn ich das nie zum Thema gemacht habe, und dabei bleibt es auch. Insofern war das einerseits schmerzlich, andererseits habe ich aber, und da bin ich ganz ehrlich, überhaupt keine Genugtuung, keine besondere Genugtuung empfunden, so nach dem Motto, jetzt habe ich es aber allen gezeigt oder so, was ja auch erstens inhaltlich albern wäre und zweitens auch einfach nicht der Fall war. Insofern habe ich mich sehr gefreut, keine Frage. Wir haben da eine absolute Spitzenmannschaft geschlagen, aus meiner Sicht die stärkste Mannschaft in Europa, die nicht in der Europa-Liga spielt. Und darüber haben wir uns gefreut, alle gemeinsam, aber es war jetzt für mich nicht irgendwie so ein besonderer Moment der Genugtuung aufgrund der letzten zwei Monate dort, überhaupt nicht.
Du hast ja auch nicht der Fall. Ja, du hast ja auch Herrn Hoeneß sehr freundlich angelacht, richtig, also angelacht nicht, aber so freundlich begrüßt, nachdem er dir gratuliert hat nach dem Spiel. Also da war ja auch direkt keine Häme zu erkennen.
Ja, wir haben in der Zwischenzeit zweimal miteinander telefoniert.
Ah, okay. Nochmal aufgearbeitet ein bisschen.
Ja, nicht wirklich aufgearbeitet, sondern das waren so mehr Belanglosigkeiten, das muss man schon ehrlich sagen. Ob das nochmal der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber wir haben jedenfalls miteinander telefoniert und dass er nach dem Spiel gekommen ist, das zeigt einfach auch eine menschliche Größe. Das muss er nicht. Es ist noch nie ein Präsident, insbesondere nicht der des FC Bayern, zu mir oder zu anderen Trainern gekommen, um nach einem Sieg zu gratulieren. Und das war einfach menschlich eine ganz starke Geste. Und ja, es ist eben auch typisch für ihn, so klar am eigenen Wertekodex immer zu bleiben und da authentisch zu sein. Und ich habe das schätze ich wert, dass er diesen Schritt gegangen ist. Das zeigt, dass er da menschliche Größe besitzt und an der Stelle auch bewiesen hat.
Ja, und das hilft ihr, diesen scheinbar ja doch immer noch sehr tief sitzenden Stachel so nach und nach dann doch mal rauszuziehen nach 5 Jahren. Es ist ja scheinbar doch eine Sache, die ein bisschen nachgewirkt hat. Wir bleiben trotzdem dann jetzt, weil wir die totalen Hintergründe einfach nicht aufdröseln werden und wollen und können, in der Gegenwart. Und zwar bei deinem Team jetzt gerade hier aktuell. Ihr habt Bamberg geschlagen, ihr habt Bayern geschlagen. Und ganz interessant, hast du vor dem Bamberg-Spiel im Interview bei uns gesagt, also das ist dir völlig egal, ob das jetzt Bamberg ist, du bereitest, oder ob das die spanische Nationalmannschaft ist, hast du sogar im O-Ton gesagt. Für dich ist es immer entscheidend, dass deine Mannschaft, denke ich mal, von der Motivation, von der mentalen Einstellung her, das Gefühl hat, in jedem Fall auf Augenhöhe mit dem Gegner zu sein. Kann man das so formulieren? Dass man sich also nicht ins Hemd macht.
Sicher sehe ich es als meine Aufgabe, sicherzustellen, dass sie mit dem Gefühl in den Wettkampf gehen, dass sie eine Chance haben. erfolgreich zu sein. Und dazu ist es notwendig, sie entsprechend vorzubereiten. Das tut man lang-, mittel- und kurzfristig. Dazu gehört eben die Qualität der Vorbereitung. Das ist das Langfristige. Dazu gehört eine hoffentlich gute Spielerauswahl. Auch das ist langfristig. Und kurzfristig geht es dann immer um die direkte, konkrete Spielvorbereitung. Da ist es, denke ich, wichtig, dass die Spieler etwas haben können, einen Haken, an dem sie ihren Hut hängen. Mhm. Und der besteht in einem Plan, der ihnen Stabilität und Sicherheit für den Wettkampf gibt, der ihnen das Gefühl gibt, vorbereitet zu sein und die Möglichkeit zu haben, den Wettkampf erfolgreich zu gestalten. Dieser Plan ergibt sich einerseits immer aus den Stärken und sicher auch sehr stark den Schwächen des Gegners, die sauber zu identifizieren sind, aber auch aus der grundsätzlichen mannschaftlichen Identität. Und so davon, daraus muss es immer eine Kombination sein. Und solange man die findet, denke ich, hat die Mannschaft die Möglichkeit, erfolgreich Spiele zu spielen, auch wenn der Gegner vielleicht auf dem Papier deutlich stärker zu sein scheint. Mhm.
Diese Identität ist dann ja wahrscheinlich schon, kommt über die Defensive. Also mir ist aufgefallen, noch kein Team hat mehr als 80 Punkte oder jedes Team wurde unter 80 Punkten gehalten, was ja auch bemerkenswert ist. 5 Siege, keine Niederlage. Die Bayern mit 74, glaube ich, Bamberg 73, das sind ja schon sehr starke Werte. Also würdest du auch sagen, klar, defensive Identität werden von den Coaches immer gerne oder wird immer gerne vorangestellt, ja. Aber das zeichnet ja auch oder zeigt ja auch, dass das Team füreinander arbeitet, wenn du so konstant verteidigst.
Genau, das ist natürlich, Verteidigung ist immer ein wichtiges Fundament für mannschaftlichen Erfolg.
Oder auch Geschlossenheit, weil du musst ja füreinander arbeiten.
Korrekt, das werden aber 99% der Trainer so eben unterschreiben.
Ja.
Ich glaube, es kommt dann darauf an, erstens, dass man eine Mannschaft verpflichtet, in der die Spieler zumindest die Bereitschaft haben, auch defensiv zu investieren. Das ist so mal die Grundvoraussetzung. Wenn man sie immer zum Jagen tragen muss, dann wird das am Ende sehr mühsam und wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein. Deshalb ist das ein wichtiges Kriterium für uns in der Spielerauswahl. Und dann geht es natürlich darum, mannschaftliche Kollektive, Automatismen, Abläufe zu vermitteln, die, und das geht nur über eine Vielzahl von Wiederholungen, dann so stabil sind, dass sie auch in der Hitze des Wettkampfes abgerufen werden können. Das passiert über Training. Verteidigung ist in jedem Training, auch wenn wir zweimal trainieren am Tag, immer Inhalt. Mal mehr, mal weniger, aber Inhalt ist es immer. Und die Spieler wissen, dass wenn sie nicht verteidigen, wenn sie sich Ballbesitze freinehmen defensiv, dass sie dann nicht aufs Spielfeld kommen oder nicht dort bleiben. Und diese Kombination, glaube ich, hat dafür gesorgt, dass wir bisher, glaube ich, eine der Top 3 Verteidigungen in der Liga haben. Das ist für uns eine notwendige Voraussetzung für Erfolg, dabei muss es bleiben.
Jetzt spielt ihr nicht international, obwohl ihr es versucht habt, das ist der einzige kleine Fleck auf der weißen Weste. Das hat ja Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Inwieweit, also wenn man jetzt sieht, zum Beispiel Mannschaften wie Bayreuth, die jetzt international schon viel gespielt haben, die verlieren dann, weil sie keine Kraft mehr haben, zu Hause gegen Jena. Kannst du da kurz Vor- und Nachteile gegeneinander aufwiegen, was jetzt der Vorteil ist, also tatsächlich die Physis, denke ich mal, und die Nachteile mit der Tatsache, dass man weniger spielt und dafür mehr trainiert. Wie stellt sich das aktuell dar?
Ja, die Nachteile liegen sicher erstens daran, dass die Reisestrapazen immer eine Rolle spielen. Die Spiele selber sind für die Spieler kein Thema, was die Belastung angeht, aber es ist mehr die Reiserei. Das Zweite ist, dass man aufgrund der vielen Reiserei und natürlich auch der Spiele, und das ist gerade am Anfang der Saison immer wichtig, einfach nicht so viele Trainingsminuten gemeinsam hat. Denn nur übers Training entwickeln sich Automatismen und Abläufe und diese Dinge. Das Dritte ist, es fehlt einem sicher auch die Zeit, um Mannschaften wirklich punktgenau vorzubereiten. Wenn ich nur 48 Stunden habe, dann ist meine Vorbereitung sicher nicht so intensiv und auch nicht so detailliert, wie sie es sein kann, wenn ich eine ganze Woche habe. Vorteile liegen aus meiner Sicht ebenso auf der Hand. Internationaler Wettbewerb ist für die Mannschaftsentwicklung immer gut, weil nichts bringt einen mehr zusammen als der Wettkampf. Das sind wichtige Erfahrungen. Das zweite ist Spielrhythmus. Wenn du nur einmal in der Woche spielst, dann weißt du nach 6 Tagen eigentlich nie so genau, wo du jetzt stehst und wie dein Rhythmus ist. So behältst du immer einen Spielrhythmus. Das ist, denke ich, wichtig. Und das dritte ist, dass du als Mannschaft einfach mehr zusammen an Zeit verbringst. Also du bist im Hotel mehr zusammen, auf den Reisen. Wenn du die ganze Woche über trainierst, dann siehst du dich eben nur kurz in der Umkleide, trainierst und alle gehen nach Hause. Also auch so die persönlichen, menschlichen Bindungen, jedenfalls in einer Mannschaft, in der sich die Jungs verstehen, die entwickeln sich und auch das, finde ich, hat viel Gutes. Also am Ende muss man immer aus der Situation, so wie man sie antrifft, das Beste machen. Und für uns ist es jetzt in der Tat so, nachdem wir halt knapp da ausgeschieden sind gegen eine wirklich gute türkische Mannschaft, müssen wir uns mit der Situation auseinandersetzen, das Beste daraus machen und das versuchen wir. Bin mal gespannt, wie wir jetzt damit umgehen, wenn wir ab dieser Woche nur noch einmal in der Woche spielen.
Ja. Jetzt geht's ja für euch, ich meine, das ist ja auch nur eine Zwischenstation. Das war ja FIBA Europe Cup, also jetzt nicht einer der hochklassigen Wettbewerbe und ihr seid ja auf dem Weg. Die Perspektive, Würzburg, neue Halle, engagierter Hauptsponsor, das soll ja viel mehr werden noch in den nächsten Jahren. Habt ihr da so, ja,
was ist Ziele? Denn die Vision? Ja. Ja,
was strebt man denn so an?
Ja, die Vision ist ja, sich der deutschen Spitze stückweise anzunähern, dass dieser erste Platz jetzt eine Momentaufnahme ist und möglicherweise in 2 Spieltagen schon alles ganz anders aussieht, ist doch vollkommen klar. Mhm. So, das ist auch nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, langfristig sich der deutschen Spitze weiter anzunähern. Wir sind noch immer deutlich von Oldenburg, von Berlin, sicher auch von Ulm, die sich noch, da bin ich ganz sicher, fangen werden, ein Stück weit weg. Dass uns die Veränderung in der Infrastruktur mit der Arena, die jetzt hoffentlich kommt, so ganz sicher ist man da immer noch nicht. Mhm. Noch sind die Verträge nicht unterschrieben und der Grundstein nicht gelegt. Eine große Rolle spielen wird, ist klar. Aber noch werden wir wenigstens 2 Jahre in unserer Turnhölle spielen. Also, ich glaube, Kontinuität ist wichtig und stückweise, schrittchenweise Entwicklung. Vielleicht geht es jetzt gerade fast ein bisschen zu schnell und die Erwartungen wachsen da zu sehr. Und nochmal, wenn wir in 3 Jahren mit dem Umzug in die neue Halle sagen können, wir sind eine Mannschaft, von der man, wie es jetzt bei Oldenburg, wie es jetzt bei Ulm, wie es jetzt bei Bonn der Fall ist, sagen kann, ja, wir kommen in die Playoffs. Und dann ist nur noch die Frage, wie weit schaffen wir es? Halbfinale beispielsweise. Dann sind wir alle sehr zufrieden. Mhm.
Du hast ja schon ein bisschen über die spielerische Identität auch gesprochen. Natürlich war der Move der Offseason, der Kapitän der Nationalmannschaft, der damals Vereinslose Robin Benzing, der aus der ACB nach Würzburg ging, was ja auch, denke ich mal, intensive Gespräche gingen da voran zwischen euch. Was will man machen gemeinsam? Was will man aufbauen, dass er sich auch dafür entschieden hat? Jetzt haben wir 5 Spiele gespielt. Er war fast immer Topscorer, steht an der Freiwurflinie, nagelt die rein, glaube ich, zu 99%. Welche Rolle spielt er denn? Welches Standing hat er im Team? Und wie wichtig ist er einfach? Oder so jemanden zu haben, auch langfristig für so eine Vision in Würzburg?
Ja, also das Langfristige ist natürlich schon auch wichtig, ne? Also weil um in der Liga eine gute Rolle spielen zu können, brauchst du starke deutsche Spieler. Und da ist Robin sicher eine absolute Bank. Insofern ist der langfristige Aspekt wichtig. Kurzfristig war für uns wichtig, dass wir es schaffen, ihn, weil Robin ja auch besonderen Skillset hat, dass wir ihn relativ schnell in dieses ja auch sehr vom Mannschaftlichen geprägte integrieren. Und das ist wirklich gut gelungen. Das hat zwei Gründe. Erstens ist Robin ein unglaublich offener Typ, den auch alle sehr mögen. Mhm. Und das andere ist, dass die Mannschaft die Tatsache, dass wir jetzt einen aggressiven Scorer dazu geholt haben, der dadurch natürlich auch den anderen, ich will nicht sagen Würfe nimmt, aber sie werfen dadurch weniger, als sie es getan haben, bevor Robin gekommen ist. Die Mannschaft, jeder Einzelne, hat diese Verpflichtung umarmt und hat sich darüber gefreut, weil ihnen klar war, dass dieser Spielertyp uns so ein bisschen noch gefehlt hat. Und die Verpflichtung dieses Spielertypes konkret von Robin unsere Chancen, erfolgreich zu sein, deutlich erhöht. Und das haben sie also insofern großartig gemacht, haben ihn willkommen geheißen. Und das, was er bringt, das wird sehr in der Mannschaft geschätzt. Insofern haben sowohl Robin als auch die Mannschaft das sehr gut hinbekommen.
Jetzt möchte ich aber auch noch über einen reden. Also Robin Benzing ist so ein bisschen das Gesicht der Mannschaft. Und jetzt möchte ich über einen sprechen, den der Fokus mal genannt hat, der Mann ohne Gesicht. Denn das Unternehmen S. Oliver heißt ja eigentlich vollständig offiziell S. Oliver Bernd Freier GmbH und Co. KG. Das heißt, es gibt einen Mann im Hintergrund, der natürlich auch, vergleichbar jetzt mit Herrn Stoschek in Bamberg, so ein bisschen eine Schatulle hat, die er mal öffnet und mal wieder schließt. Inwieweit aus deiner Sicht ist das in der heutigen Zeit im Sport Basketball, der ja schon auch immer noch auf ein leichtes Mäzenatentum angewiesen ist, um erfolgreich zu sein, auch wichtig für die Zukunft von S. Oliver Würzburg, dass ein Bernd Freier als Besitzer von S. Oliver und als Hauptsponsor ab und zu sagt, okay, das extra Geld, das besorge ich schon.
Ja, bestimmte Dinge, Entwicklungen, egal ob das jetzt die Halle sind, ob das der Etat ist, ob das die Verpflichtung von Robin war, sind ohne seine Unterstützung undenkbar. Insofern sind wir sehr froh, dass wir im System diese hohe Stabilität haben. Wahrscheinlich würde es den Profibasketball in Würzburg ohne ihn ja nicht mehr geben. Und dass er ein Mann ist, der durch und durch Gewinner ist und Erfolgsmensch, ist klar. Und insofern ist das eine wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass es mit der Entwicklung des Basketballs in Würzburg schrittweise weiter nach vorne geht.
Wie ist das aber jetzt so für dich als Trainer? Also ich meine, das ist ja auch nicht so einfach. Es gibt dann noch, ich kenne mich ja mit so Mäzenaten nicht aus, aber klopfen die einen auf die Schulter und sagen, also nächste Saison, Dirk, da machen wir schon mal Halbfinale, ne? So. Oder ist das, Junge, Dirk hier, du hast dein Kader, mach dein Ding und am Ende der Saison reden wir weiter. Oder hat man das Gefühl, da sitzt einem immer so ein bisschen einer im Nacken?
Wird regelmäßig kommuniziert, das ist die Frage auch. Ja.
Also ich habe das Gefühl überhaupt nicht. Unser Verhältnis ist geprägt von gegenseitigem großen Vertrauen und Respekt. Ich habe dieses Gefühl überhaupt nicht. Aber das Gefühl und den Eindruck, dass er die Arbeit, all das, was wir vorhaben, mit ganzem Herzen unterstützt. Also insofern Antrieb und Motivation ist es immer. Das war aber mit Uli Hoeneß genauso und mit Stoschek ebenfalls. Wenn man mit Erfolgsmenschen zusammenarbeitet, dann muss das immer auch Inspiration sein. Und derjenige, der es sozusagen als Druck und belastend empfindet, für solche Menschen zu arbeiten oder mit ihnen zu arbeiten, der hat sicher ein Problem, das ich nicht habe. Insofern ist das immer, überhaupt keine Frage, eine besondere Herausforderung. Aber es muss Inspiration und Motivation sein. Wenn es belastend wird, dann wird es schwierig. Und
dann ist man nicht der Richtige. Ich
kann nur sagen, dass das Verhältnis von großem Vertrauen und hohem gegenseitigem Respekt geprägt ist und dass ich mir keinen besseren Präsidenten wünschen könnte.
Das klingt gut. So, Dirk, dann würde ich zum Abschluss, zum relativen Ende, wenn Alex nicht noch was hat, dir eine Frage stellen, die ich vor 28 Jahren noch nicht ansatzweise getraut hätte, dich zu fragen. Was machst du denn in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember in diesem Jahr? 9. Also, Dezember.
Zunächst mal, es hat mich sowieso schon geärgert, dass du wenigstens dreimal, ja, das wurde mir aus berufenem Munde kolportiert, darüber redest, dass ich 60 wäre. Insofern bitte ich dich jetzt, weil wir kennen uns ja gut und lange, das nicht mehr zu tun. Erstens.
Okay.
Mhm. Zweitens, keine Sache, ne? Da werde ich genauso gut oder schlecht schlafen wie sonst auch. Ich glaube, am 10. haben wir sogar ein Spiel.
Nein, am 9. Deswegen wollte ich darauf hinaus. So, ihr spielt gegen Alba Berlin. Und ich dachte jetzt, du feierst den Sieg über Alba Berlin in der Nacht vom 9. auf den 10. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass du am 10. Dezember 60 Jahre alt wirst. Ich wollte eigentlich über das Alba Berlin Spiel sprechen.
Ja, schön.
Okay, also du hast kein Problem damit, was natürlich
Doch, ich habe ein Problem damit, ganz klar, aber das interessiert keinen. Und deshalb rede ich auch nicht drüber, will aber auch zu Protokoll geben, dass ich mich fühle wie mit 30.
Das ist, 31. Aber dann, wenn das so ist, was ich dir auch glaube, weil du siehst ja aus wie maximal 34.
Ja, du weißt ja, Michael, was man sagt, nicht? Früher hat er ausgesehen wie ein griechischer Gott, jetzt sieht er aus wie ein gottverdammter Grieche.
Ja. Sehr nett. Der war abgesehen davon, wenn das ja so ist, dann brauchst du ja auch kein Problem damit haben. Ich meine, das ist ja das Schöne.
Korrekt.
Ne? Und bei der, also ich habe ja heute mal noch alle Interviews von dir gelesen, die ich so gefunden habe. Du joggst mit der mit der Taschenlampe nachts durch die Welt.
Das war Geschichte. Jetzt, das habe ich in Bamberg getan. jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt habe ich zu große Angst, mich zu verlaufen.
Sehr nett. Ja gut, Dirk, dann würde ich sagen, wenn das so weitergeht mit diesem Jahr und du da ständig in der Tabellenführung rumhängst, dann wird das wahrscheinlich dann nicht
das. Ja, aber wir versuchen es.
Wird das nicht das letzte Interview gewesen sein? Ich habe mich sehr gefreut, dass du so spontan zugesagt hast.
Und absolut.
Ja, freue mich auf das nächste
Spiel. Vielen Dank.
Alles klar. Auf bald, Dirk. Schöne Zeit.
Bis dahin.
Alex, Michael, tschüss.
Mach's Danke.
Gut. Ciao.
So, das war er, der Dirk. Der
ja.
Wird wirklich so alt. Ist ja auch wirklich schon
ewig dabei. Hast du dich wirklich getraut zu fragen?
Ich habe mich getraut zu fragen, Gut, aber es war wirklich am Anfang so. Also das war eine Autoritätsperson.
Ich glaube das schon.
Ich habe das heutzutage teilweise immer noch mal so, ich sag mal so am Anfang vielleicht bei Obradovic oder so, dass man so ein paar Wochen ins Land gehen lässt.
Ja.
Und dann dich mal vorstellen.
Trinkieri
vorstellt.
Zu Beginn war auch
Trinkieri.
Eine Respektsperson. Oder ist es immer noch? Das sind alles Respektspersonen. Also diese Euroleague-Level-Coaches, finde ich, die strahlen halt einfach, so wie du auch sagst, bei ihm diese natürliche Autorität aus. Da musst du auch, es geht sehr viel um Timing, glaube ich, bei denen. Also du kannst nicht einfach dahin stolpern und sagen, hallo.
Ja, ja. Also ich habe das auch.
Ein Interview.
Ja, genau. Oder Zeko Obradovic, nimm den mal zum Beispiel.
Oh ja,
da würde ich.
Greg Popovich.
Popovich wiederum nicht. Weil der hat, also der hat eine Autorität zwar, aber der strahlt auch ein bisschen was Zahmes aus.
Findest du?
Aber Zeko Obradovic.
Gegenüber Reportern? Also.
Naja, aber ich hätte
gedacht. Wenn er dich nicht kennt, dann nimmt er dich auseinander, wenn die Frage nicht sehr klug ist, glaube ich.
Ja, dann müsste ich mir natürlich eine kluge Frage vorbereiten. Also, aber da hätte ich weniger. Aber bei Zeko Obradovic würde ich denken, okay, wenn du den Schreck anmachst, dann findet er raus, wo deine Kinder sind, und der bestraft nicht nur dich, auch die Kinder. Also da habe ich. Aber ich denke mal, das gehört ja auch mit zum Job des Trainers dazu. Das ist ja einfach so.
Du brauchst
dieses.
Es unterscheidet die Guten ja auch von den Schlechten wahrscheinlich, dass du, wenn die Spieler merken, diese Autorität ist gar nicht vorhanden oder sie ist nur gespielt oder
sie. Wir werden das nicht. An dieser Stelle mal mit einem Trainer, haben wir das schon mal gemacht, wir hatten den schon mal hier. Nee, wir haben das Thema nicht aufgebracht. Wir werden das mal machen, ich sage jetzt nicht, um wen es geht, dem ich mal gesagt habe, dass er das nicht hat und trotzdem guter Trainer ist.
Da weiß ich jetzt nicht, wenn du meinst. Das müsste ich raten.
Wer könnte das sein? Aber er wird bald hier auch wieder Rede und Antwort stehen, obwohl das soll kein Verhör sein.
Ein Teaser. Es war schon sehr spannend jetzt mit Dirk Baumann, also die Zeit, oder wie er drauf eingegangen ist, dass das schon was Besonderes war,
ja, da in diesem Mittelkreis zu stehen.
Das Bayern-Ding, das beschäftigt ihn, ja.
Das ist nicht gut abgelaufen aus seiner Sicht und das...
Wie lange ist das jetzt her?
5 Jahre.
5 Jahre. Mhm. Wahnsinn.
Genau. Ja, es ist... Manche Dinge verheilen langsam oder im Zweifel auch gar nicht. Mhm. So, wir haben über Würzburg gesprochen, was unsere Pflicht war, denke ich mal, in diesem Podcast.
Absolut.
Nach 5 Spieltagen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Würzburg, wo sie gegen Bamberg und Bayern gespielt haben, ohne Niederlage an der Spitze stehen. Und das waren beides Spiele, die ich übrigens auch beide kommentiert habe. Deswegen bin ich da auch noch so überrascht. Von dem ersten Spiel ja auch sowieso. Beim Heimspiel, da habe ich gedacht, okay, da ist am Anfang die Euphorie da. Aber irgendwann kommt halt Bamberg und macht mal.
Aber sie kamen direkt zu Beginn. Ich war auch bei beiden in der Halle, sowohl Würzburg, sowohl Bamberg als auch Bayern.
Die Bamberger, das ist noch nicht. Also das werden wir übrigens auch noch thematisieren in einem der nächsten Podcasts, was da gerade abgeht, denn das ist natürlich auch nochmal ein Spezialfall jetzt mit der Verletzung von Elias Harris, der sich ein bisschen zurückgezogen hat, was wir völlig nachvollziehen können, dessen sportliche Zukunft, kann man einfach so sagen, auf der Kippe steht. Und da muss man wirklich erstmal warten, ob das überhaupt und wie das überhaupt wieder behandelt wird.
Ich will an der Stelle noch, weil wir jetzt über gute Teams gesprochen haben und wir haben Alba jetzt nur sehr peripher erwähnt, aber darf Alba. Ich kurz sagen, dass es sehr viel Spaß macht, Alba zu sehen momentan?
Trivia, welcher BBL-Trainer hat unter Aito gespielt?
Hat unter Aito gespielt? Mhm. Wow, BBL-Trainer.
Mhm.
Aktueller BBL-Trainer.
Aktuell.
In Amt und Würden.
Korrekt.
Wow.
Mhm.
Aito war ja nur in Spanien.
Ja, das Feld wird jetzt relativ klein.
Ja, ja. Aber so auf Druck ist natürlich so eine gute Trivia. Respekt.
Hm. Tja, du kannst auch ein bisschen drüber nachdenken. Also so schwer ist es. Es ist.
Nee, wenn ich dann.
Es ist eigentlich, wenn man es weiß, ist es sowieso offensichtlich.
Achso, Djordjevic.
Ja.
Ja, muss Djordjevic sein. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Alex ist der Mann für Trivia übrigens. Ja, also das ist ein breites. Was bist du bei Trivial Pursuit? Bist du da gut?
Ja, das ist schon lange nicht mehr gespielt. Wir sollten mal eins erfinden.
Nein, wir sollten mal
Basketball-Nerd
Trivial Pursuit. Es gab am Anfang, habe ich ja Trivial Pursuit gespielt bis zum Abwinken.
Ja.
Und dann gab es auch relativ schnell, hat man ja irgendwie alle Fragen mal durch, ne? So ungefähr. So. Und dann gab es ja auch ein Update.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, da gibt's keins mehr.
Es gab kein Update mehr.
Ja, jetzt, also jetzt Fragen 2017 und Trivial Pursuit ist, glaube ich, von 1995. Wird das nicht mehr hergestellt?
Doch, ich glaube schon. Also, das gibt es ja auch online oder als, keine Ahnung,
gibt's
oder
auch als,
iPad-Version und so, das gibt es schon, ja.
Ja. Das, ich habe, ich weiß nicht, das Tablet-Spiel, ach, das interessiert
mich. Wir könnten es mal ausprobieren.
Ja.
Und vielleicht müssen wir die eigene Version erfinden, Basketball-Trivia.
Basketball-Trivia-Pursuit oder Sport halt.
Oder Sport.
Sport-Trivia.
Ja, aber dann kommst du wieder mit irgendwelchen olympischen Disziplinen hinten links.
Ja, aber das
wenn
ist
du 4 Wochen dich wieder eingräbst während der Olympischen Spiele.
Ja.
Aha. Da kann ich nur Winter einigermaßen mithalten.
Ja, aber das ist, aber wir machen, das ist, vielleicht hat jemand ein Startup, wo er keine Idee hat, aber das Geld, dann machen wir Sport-Trivia-Pursuit.
Das wäre cool, ja.
Und zwar als Brettspiel und Online und Tablet. Also ich will auch so ein Spielbrett aufbauen. Ich will nicht alles immer nur noch online spielen.
Also mehr der haptische, analoge Typ auch.
Ich weiß nicht, also Brettspiel, wenn das Wort darf nicht aussterben, finde ich.
Darf nicht.
Frag doch mal einen 14-Jährigen, was ein Brettspiel ist. Da wird der sagen, wie ein Brett. Was, muss ich ein Brett in die Hand nehmen und durch den Wald laufen? Oder?
Also dir geht es auch um die Erhaltung der Kultur des Brettspiels
an sich. Das Brettspiel an sich, genau. Aha, okay. Dass also man sich an einem Tisch setzt und ein Brett wird aufgebaut und Spielkarten dazu oder alles, was es da an Equipment halt gibt.
Das ist ein klassischer Körner.
Oh my, he's on fire! Oh. Du liebe Zeit.
Das war laut.
Das war laut. Das war ich, nee.
Nein, das war nicht du. Nee, aber dass du eine Lobrede hältst auf das Brettspiel an sich, das ist ein klassischer Körner, finde ich.
Ach so.
Ja, deswegen.
Ja, ich mag Brettspiele total gerne.
Na, müssen wir vielleicht mal ausprobieren.
So, wir haben noch jemanden in der Leitung.
Haben wir das?
Nein, wir haben ihn noch nicht. wir machen das so, wir haben uns überlegt, dass wir das regelmäßig machen. So, wir haben ja letztes Mal Buschi angerufen und der wusste von nichts und ich meine, das ist auch so ein bisschen 80er-Jahres-Style. Da gab es damals im Radio.
Erzähl mir doch von früher, Kern.
Peter Frankenfeld, kennst du den noch?
Nein.
Peter Frankenfeld
Klares ist
ein,
Nein.
ein Grand Seigneur der deutschen Samstagabendunterhaltung,
okay,
im Fernsehen.
Ja.
Also sowas wie Hans-Joachim Kuhlenkampf, der sagt dir noch ein bisschen eher was.
Natürlich, ne? Sagt mir da was.
Genau. Hm. Und Peter Frankenfeld war nicht ganz die Kategorie Kuhlenkampf, nicht so gut, aber sehr bekannt. Und der hatte im Radio eine Kolumne, wo er einfach Menschen angerufen hat. Also diese Vorläufer von Prank und sowas alles und Fake anrufen.
Ja.
Und das war, wenn man das heute sich anhört, denkt man sich, mein Gott, ist das schlecht. Aber die Grundidee, jemanden anzurufen,
ohne dass er was weiß,
ist eigentlich gar nicht schlecht. Also ich finde nicht, dass man jetzt sagen muss, oh, hier ist der Präsident von der Vereinigten Staaten und sowas nicht, sondern einfach ihn damit zu konfrontieren, so wie jetzt unseren nächsten Gast, dass er jetzt hier im Telekom Sport Podcast ist und schon sich auf die Situation einstellen muss.
Ich würde sagen, du sprichst mit ihm. Ich mache dich auf Lautsprecher.
Ja.
Und ich schalte ihn nachher durch.
Okay. Ich hoffe, dass er dran geht, weil er natürlich diese Nummer nicht kennt. Das ist das Hauptproblem. Der sieht jetzt eine Nummer auf seinem Display, die er nicht kennt, von unserem Podcast-Studio. Und die Frage ist, ob er da dran geht. Jetzt haben wir Dienstagmittag. Oder er holt sein Kind von der... Coach Koch, Körner hier. Hey.
Grüß dich. Pass auf, ich bin gerade in der Besprechung.
Wann denn? Ist in der Besprechung.
Ich denke mal, in einer Viertelstunde.
In einer Viertelstunde, das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin.
Ja, ja, genau, da ruft doch einfach mal an.
Jupp.
Der Coach ist in der Besprechung, okay. Aber Viertelstunde, die haben wir Zeit.
Wir können jetzt draufgängerisch sein und einfach so lang machen, bis
das wäre natürlich ruft. Jetzt große Kunst, das ist so ein bisschen Marcel Reif, Günther Jauch-mäßig,
ja,
ein Torfeld.
Ein Korb würde dem Spiel gut tun.
Ja.
So war's.
Wir können das hinkriegen. Also ich bin zuversichtlich. Wir haben ja 18 Vereine in der Easy Credit BBL. Wir haben noch 16 Vereine in der Euroleague.
Okay,
wir haben 24 Vereine im Eurocup. Wir können noch über den verbotenen Wettbewerb sprechen, den wir nicht bei
Telekom BCL.
Haben. Die BCL. Mhm. Die, Achtung, das kann nicht stimmen, oder?
Ja, das kann wirklich nicht stimmen.
Facebook. Wie viel?
770.000 Fans?
Irgendwelche, also das ist, liebe BCL, liebe Basketball Champions League, da habt ihr aber irgendwelche philippinischen Stimmen gekauft, damit bei Facebook steht, ihr habt, jetzt will ich mal die genaue Zahl mir angucken. Das kann ja nicht, also ich gönne der Champions League allen Erfolg, ich gönne Basketball mehr Erfolg als alles, was es auf der Welt gibt, aber...
Man muss mal schauen, was die Euroleague... Vergleichsweise.
Das müssen wir jetzt, das will ich jetzt nochmal nachschauen. Da habe ich nämlich gedacht, okay, Leute, das kann nicht stimmen.
Also Euroleague hat 675.000 und so. Die gibt es schon seit.
Und die Basketball Champions League hat 735.211, gefällt das. Das ist ja mehr als Buschi. Und dann ist das Fake.
Dann muss das.
Also, so geht's nicht. Jetzt werden sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist. Aber ich glaube das einfach nicht. Also ist mir auch egal, wenn die jetzt schimpfen mit mir. Dann sollen sie schimpfen, aber das glaube ich nicht.
This is nothing special.
Das ist 705, das ist schon special, das ist viel, ne? Mhm. Aber ich meine, das ist heutzutage wahrscheinlich, ist es nicht special, sich diese Stimmen zu besorgen. Man kann die ja kaufen.
Ja, ne? Man kann die kaufen, aber das wollen wir jetzt auch keinem vorwerfen. Wir lassen das mal so stehen. Sie haben mehr Fans
ich als Euroleague. Ich werf das nicht vor. Ich will ja nur wissen, wie Facebook.
Nicht, dass da die Anwälte aus Basel plötzlich vor der Aussteher. Nee, aus Genf. Genf sind die doch, ne? Fieber.
Fieber ist aus Genf, ja.
Ja. Komm, lass uns mal ein bisschen Preview.
Alex hat Angst, dass ich jetzt hier um Kopf und Kragen rede. Gekaufte Stimmen bei der Basketball Champions
Skandal.
League.
Skandal. Große Zeitung mit zwei Buchstaben, wie Nils Kiefer letzte Woche gesagt hat. Das fand ich ja sehr nett, weil die ja die Berliner Zeitung auch noch haben.
Die haben die BZ, genau.
Die haben die BZ, als es darum ging, dass die Stories finden wollen.
Genau. Und
den anderen Zugang haben. Stories finden, das tun wir jetzt auch. Körni,
Wir haben eine Dienstag gefunden und die wirkst du gerade ab. Aber gut, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst sportlich bleiben. Dienstag, Villeurbanne gegen Ratiopharm Ulm. Das willst du.
Das will ich, ja.
Das ist schon heute Abend. Das heißt aber, du musst jetzt bedenken,
ja.
Diejenigen, die den Podcast jetzt morgen runterladen,
können sich dann drüber lustig machen, wie sehr wir daneben gelegen haben mit unserer Prognose.
Ja, und die werden sagen, oh nee, jetzt reden die über Villeurbanne gegen Ulm. Das war doch 83-74 und das ist doch mega lame.
Aber das ist das Draufgängertum der Echtzeit, Körni, in der wir leben. Egal, was du machst, du wirst immer sofort alt sein. Egal, wann du es machst, es wird immer wer spielen. Heute Nacht geht die NBA los. Es ist Boston-Cleveland.
Heute Nacht ist Boston gegen Cleveland.
Ja. Also wir werden immer alt sein. Wir wissen nicht, ob Kyrie und LeBron sich umarmt haben.
Dürfen wir denn über die NBA reden? Weil auch das ist ein Wettbewerb, den wir bei Telekom Sport nicht mehr zeigen.
Nicht mehr zeigen,
ich möchte unser Produkt nicht schlecht machen. Das ist überragend.
Ist es.
Es ist wirklich überragend.
Das ist
aber wir zeigen nicht die NBA.
Home of Basketball.
Und jetzt ist die Frage, darf man
als Basketballleidenschaftlicher über die NBA reden? Ich denke schon.
Ja, das darf man, aber ich darf jetzt nicht sagen, wo sie zu sehen ist, weil das ja eine Konkurrenz ist, ne? Das ist immer das, was ich früher gesagt habe. Ja. Ich habe ja jahrelang Radio gemacht und ich habe im Radio den Leuten erzählt, teilweise bei meinen Sendungen, wenn ich was Interessantes im Fernsehen gefunden habe. Hm. Dann habe ich gesagt, heute Abend um 20.15 Uhr, schnick, schnack, schnuck, kommt das und das und das. Hm. Wo man ja auch sagt, was sagt der denn?
Der
macht doch Radio. Wo ich sage, nee, das ist eine Information, die vielleicht manche interessiert.
Ja, aber jeder NBA-Interessierte weiß, wo man die NBA sehen kann. Die NBA selber zeigt NBA. Dort kann man NBA sehen.
Ich schau da zum
völlig
Beispiel.
Egal.
Ich habe mein League Pass automatisch
verlängert. Hast du letzte Woche? Ja, stimmt. Ja. Weil du vergessen hast
zu kündigen.
Das ist richtig gelöhnt.
10% Discount.
Sauber.
Early Bird Discount.
Ja. Aber es wird eine spannende NBA-Saison. Auch in a nutshell. Ich freue mich auf Boston. Ich freue mich auf Cleveland. Ich freue mich. Irgendjemand hat den Roster von Cleveland als Swap Market bezeichnet.
Okay.
Ich glaube, es war nicht Kornheiser. Es war irgendeiner von den Talking Heads da drüben. Und das finde ich schon sehr lustig mit Derrick Rose, der jetzt da auch rumläuft, und Dwayne Wade, so alles, was es noch gab. Also ja, Thomas jetzt auch in Cleveland, total anderes Team. Aber gut. Wir wollen in Europa bleiben.
Ja.
Aber wir können den Schlenker sehr schön machen, weil Ulm spielt beim Team von Tony Parker, der wiederum ja auch fit wurde, schneller als erwartet und wohl auch bald zurückkehrt in den Kader der San Antonio Spurs.
Weißt du, wohin der zurückkehren wird? In welchen Kader?
Tony Parker?
Ja. Ich meine, er geht ja, wenn seine Karriere beendet ist in der NBA, will er bei Villeurbanne noch spielen?
Ach so, ja.
Also mit, weiß ich nicht, 37 oder sowas.
Ja, auch cool. Also die sind sehr stark, glaube ich. Ich glaube, das wird sehr schwer für Ulm, weil die haben einen Haufen junge Spieler, Mega-Athletik. Ich weiß es nicht. Das wird sehr tough.
Da spielt auch AJ Slaughter bei Villeurbanne.
Mhm.
Ich hätte schwören können, er hat schon mal in der BBL gespielt. Oder bin ich jetzt da falsch gewickelt? Nee, hat er nicht. Verwechsel ich. Aber das ist halt mit diesen ganzen, man kommt auch durcheinander. So viele Mannschaften. Wer spielt noch bei Villeurbanne?
Es gab Markus Slaughter.
Markus Slaughter, das ist der die Bratwurst-Affäre in Bremerhaven.
Oh, ja, jetzt wird's aber ganz deep.
Markus Slaughter hat eine Bratwurst gegessen, 3 Stunden vor dem Spiel in Bremerhaven. Und dann wurde er entlassen, glaube ich. Ja, und danach hat er irgendwann NBA gespielt.
Stimmt, das auch, ja.
Yeah.
Bremerhaven zu der NBA. So wie Tyrus Thomas, nur umgekehrt.
Was ist aus dem eigentlich geworden?
Nix, der ist Hobbyfotograf und hat hoffentlich noch seine Millionen.
Der ist Hobbyfotograf?
Ja, es gab mal so einen Chicago Tribune-Artikel, wo sie zu seiner Bremerhavener Zeit, der ist aber nicht mehr abrufbar, weil irgendwie jetzt Paywall, wo sie seine Persönlichkeit und seine Karriere nach der Karriere, weil die Karriere für die Amis natürlich beendet war, nachdem er nicht mehr in der NBA war. Mhm. Und er hat wohl so einen Instagram-Account, wo er ganz seine sehr persönlichen Fotos postet.
Okay.
Hätte ich nicht gedacht, der sensible Tyrus Thomas.
Spielen dann noch? Also sonst kenne ich da keinen großartig.
Nee, ich kenne da auch keinen, aber die haben halt so up and coming, wohl gutes Jugendprogramm oder gut verpflichtet, gute junge Spieler verpflichtet.
Ja, das sind, warte mal eben, hier unten. Ich habe immer so eine Datenbank, da steht aber auch dabei, wer der Agent ist. Und die halbe Mannschaft
kommt von Misko Rasnatovic. Ja, das hat man dir zugespielt, gell? Von deinem
Vögelchen. Ja. Misko Rasnatovic ist einer der ganz großen Agenten in Europa.
Mhm.
Und die hat die halbe Mannschaft hier unter Vertrag bei Villeurbanne.
Mhm.
Das hat mir kein Vögelchen gezwitschert, das steht hier in meiner Datenbank.
In deiner Datenbank?
Ja, ich habe eine
Datenbank. Die du selber pflegst
und
angelegt hast. Ja, eben, die hat dir jemand zugespielt, sage ich ja.
Ja, aber nee, da zahle ich Geld für.
Da zahlst du Geld für?
Ja, ich zahle für eine Dienstleistung Geld und bin sehr froh, dass ich diese Dienstleistung habe. Ich bin ein großer Freund davon, für Dienstleistungen zu bezahlen. Ich hasse die deutsche Kostenloskultur. Ich kann das nicht ertragen, wenn Menschen immer sagen, ja, das muss ich für bezahlen und Free TV und muss das frei empfangbar und es gibt nichts. Fernsehen ist...
Oh my, he's on fire!
Ja, es ist wirklich, ich kann das nicht ertragen, dass alle Menschen immer alles umsonst haben wollen.
Es gibt nichts umsonst.
Nein.
Ja, aber.
Was, warum?
Es wurden auch strategische Fehler begangen von diesen ganzen Zeitungen, die online alles gratis angeboten haben, Content gratis ohne Ende.
Okay,
aber es gibt diese Discounter-Mentalität natürlich schon auch im Bewegtbildbereich und alle wollen alles gratis, das stimmt schon. Aber
gerade die Deutschen sind die Schnäppchenjäger vor dem
Herrn. Ich werde mich hüten, eine pauschale Aussage über die Deutschen zu treffen.
Weil Alex ist Österreicher und wir können über das österreichische Wahlergebnis länger diskutieren als die 15 Minuten, die wir jetzt zwangsweise überbrücken müssen. Aber das ist ein allgemeiner Trend weltweit.
Prognosen, das habe ich mir abgewöhnt.
So sieht's aus.
Ja. So, Mittwoch, Krasnodar, Berlin. Sascha Obradovic, Chris Babb, Brian Quarley, wird schwer. Ich freue mich trotzdem, weil sie können das packen. Weil so wie die spielen gerade, die spielen wie ein Team, die spielen gut. Die haben mal schon, wie fit Siva ist, ob er spielen kann. Das wäre natürlich sehr schön. Aber ich habe riesen Bock, Alba zu schauen. 10 vor 7.
10 vor 7?
Also um 7 geht's los.
Das heißt,
du kannst relativ das viel noch im Audidom sehen.
Kann ich mir noch über Telekom Sport dann anschauen, bevor das Bayern-Spiel beginnt, gegen Lietkabelis Panevizis.
Und jetzt kommst du.
Da.
Your Prognosis.
Ja, also die sind ungeschlagen, die Litauer, das weiß ich. Aber die haben auch noch nicht gegen Kaunas gespielt. Mhm. Die haben diese 37-jährigen Zwillinge da noch immer rumlaufen. Mhm. Ansonsten ist das halt so, das ist eine grundsolide Mannschaft, aber ich glaube, dass die
Bayern... Ist das VTB-Liga dann?
Ja.
Ja.
Nee, das ist die litauische. Nein, das ist die litauische. Eigene litauische Liga.
Gut.
Nee, die spielen nicht in der VTB.
Ja.
Aber gut, bei Bayern muss man ja auch auf alles gefasst sein momentan. Aber ich denke mal, weil die sind schon sehr talentiert. Oh. Ist das der Koch?
Das ist der Coach.
Ist er das?
Das ist er.
Coach! Da bist du. Du, pass auf, wir stellen dich einfach live rein in unseren Podcast. Ne? Muss nicht erschrecken, ist nichts Schlimmes. Tut nicht weh. Ja, du bist so spontan. Was? Nein, ach, vielleicht 5 Minuten. Ja, wie lange dauert's? Er weiß gar nicht, dass ihr das alles mithören könnt draußen. Ist das lustig oder was? Ja, er hat schon Zeit. Also bist du im Stress, Coach, dass du so wenig Zeit hast?
Na, ich bin gerade halt hier in der Besprechung gewesen und muss jetzt auch mit dem Auto weiter, aber es ist jetzt kein großes Problem. Also wenn es 20 Minuten dauert, ist das auch kein Eck.
Ist okay. Alles gut. Besprechung, also ist das was Geheimnisvolles? Darfst du darüber reden oder ist das privat?
Ja,
oder?
Also ich mache praktisch Coach the Coach für einen Trainer, dessen Spiele ich mit beobachte und bei dem ich ins Training gehe und dem ich Feedback gebe. Und mit dem habe ich eben jetzt eine Nachbesprechung gemacht zu einem Spiel.
Oh, also für alle diejenigen, für die das jetzt zu spontan war, wir reden natürlich hier mit Stefan Koch, unserem Telekom Sport Basketball Kommentator, zweifacher Coach des Jahres und scheinbar Coach the Coach. Kannst du über den Coach, darfst du nicht sagen, wer das ist, ne?
Natürlich nicht, nein.
Aber es ist ein BBL-Coach? Ist ein BBL-Coach!
Ich darf nicht sagen, hast du selbst gesagt.
Klingt aber sehr spannend. Hallo Stefan, Alex auch hier.
Ja, also Dirk.
Hi Alex.
Hey. Dirk Bauermann ist es nicht, denn den hatten wir gerade relativ lange im Interview. Und das wäre ja dann parallel zu deiner Besprechung gewesen.
Kann man nach Ausschlussverfahren
also
gehen.
Also Dirk Bauermann ist es nicht. Gut. Die sind ja gerade Tabellenführer in Würzburg, ne? Wieso waren die nicht Tabellenführer, als du da Trainer warst?
Ich glaube, ich habe die Mannschaft übernommen nach 10 oder 11 Spieltagen ohne Sieg.
Ja.
Da war es schwer noch auf der Seite.
Du hast ja auch gesehen, was sagst du denn zu Robin Benzing?
Robin war ja immer jemand, der sehr ambivalent gesehen wurde und ich finde, er ist im Moment der beste Pick-and-Pop-Spieler der Liga. Mhm. Das heißt, er kann den Dreier werfen, auch wenn seine Quoten bislang dieses Jahr nicht gut sind und er ist, glaube ich, der beste Spieler, wenn es darum geht, den Verteidiger mit einer Täuschung aus dem Gleichgewicht zu bringen und dann zum Korb zu attackieren mit seinen richtig langen Schritten. Gresho Lonca im Moment verletzt, aber auch sehr stark.
Stucky.
Ja. Ich glaube, in dieser Liga ist es so, gute Ausländer kriegen auch Mannschaften mit ein bisschen weniger Budget. Natürlich nicht die Ausländer auf dem Niveau, das zum Beispiel die Bayern haben, aber du kannst immer ausländische Spieler finden und der Unterschied macht eine hohe deutsche Qualität und die sehe ich bei Würzburg und klar, das ist jetzt eine Momentaufnahme, das ist sicherlich kein Meisterschaftskandidat, aber diese Mannschaft spielt mit relativ wenig Fehlern und die wird sicher in die Playoffs kommen.
Dreierquote Robin Benzing. 4 von 27, 14,8%. Also wenn sich das noch ein bisschen stabilisiert, trifft halt zum Ausgleich 97,4% seiner Freiwürfe und hatte schon 39. Also er zieht ja die Fouls auch sehr gut, weil er penetriert ohne Ende.
Ja, das war ja immer seine Stärke schon. Mhm. Ne? Also es wurde ja auch manchmal bei ihm so ein bisschen gesehen, also der macht manche Aktionen nur, um das Foul zu ziehen und gerade so, wenn
er kann's gut verkaufen auch.
Wenn Closeout auf ihn zukommen und er den Wurf nimmt, dann setzt er sich auch mal öfters auf den Popo bei wenig Kontakt. er ist ein wirklich, wirklich guter Spieler. Und was mir gefällt, ist, dass er in den Momenten, in denen Würzburg die Punkte braucht, da geht der Ball zu ihm und er liefert mit einem ganz, ganz hohen Maß an Selbstverständlichkeit ab, das ist schon beeindruckend.
Hm. Du hast das Thema gerade angesprochen, was ja sehr interessant ist eigentlich, die guten deutschen Spieler. Das ist eventuell ein kleines Problem, was wir momentan haben, oder? Wir haben ja nicht so richtig viele gute deutsche Spieler. Oder wenn die sehr, sehr guten gehen dann plötzlich in die NBA. Sie gehen zu Valencia oder wo auch immer hin. Jetzt zum Beispiel die Bamberger haben jetzt keinen Harris mehr, der ist längerfristig verletzt. Wo kriegt man solche guten deutschen Spieler her?
Sie haben Thiemann abgegeben.
Lonscher ist vielleicht auch ein Kandidat, der immer wieder mal pausieren muss. Das ist so ein Wackelknie, was der da hat irgendwie. Wie siehst du die Problematik? Haben wir zu wenig gute deutsche Spieler? Beziehungsweise, wir haben schon genügend, aber die gehen halt schnell weg aus der BBL?
Wir haben zu wenig gute deutsche Spieler in der Liga mit diesem Zusatz. Mhm. Wir haben erstmals fünf deutsche Spieler in der NBA. Wir haben zwei deutsche Center, die in Spanien Euroleague spielen. Und wir haben noch ein riesengroßes Talent, was im Ausland spielt, aktuell Kostja Muschidi. Mhm. Plus wir haben noch Isaiah Hartenstein, ein weiteres Riesentalent, der in der G-League sein wird. Und wenn du die Jungs dazu zählst, dann sind das neun Spieler, Dirk nehme ich jetzt mal weg, von denen acht sicherlich ihren Platz in einer Nationalmannschaft der Zukunft finden können. Mhm. Und das fehlt der Liga. Ja. Und umso schöner finde ich ist es, dass Robin zurückgekommen ist und jetzt diese Rolle spielt. Aber insgesamt muss man ganz klar sagen, natürlich fehlen uns diese Spieler, aber das ist der Fluch des Erfolges, wenn du Spieler so weiterentwickelst, dass sie diese Schritte gehen können, ist ja auch auf der anderen Seite was extrem Positives.
Hm. Was ist denn so ein Hartenstein zum Beispiel? Ne? Also jetzt, sagen wir, die Bamberger suchen ja jetzt gerade einen Spieler. Ne? Das ist ja nun das offenste Geheimnis der Welt. Und Hartenstein hat jetzt im Sommer ein bisschen Nationalmannschaft gespielt. Da habe ich ihn beobachtet. Das war teilweise echt ganz gut. Also das ist ein Riesentalent, da machen wir uns mal gar nichts vor. Und der hüpft da jetzt in der G-League rum. Können die Bamberger so einen jetzt gebrauchen? Reicht das schon, dass man denen sagt, okay, komm mal hier BBL und vielleicht ein paar Minuten Euroleague? Würdest du das machen, wenn du Bamberg wärst, diesen Vorschlag unterbreiten?
Ja, würde ich machen. Mhm. Ich glaube, dass er die Qualität hätte, das zu tun. Ich glaube aber nicht, dass er es tun wird. Ich habe Informationen, dass es ja ein Zweitrundenpick und dass Houston ihm gesagt hat, wenn er G-League spielt, dass er nächste Saison auf jeden Fall einen Vertrag bekommt und dass er diese Garantie nicht hätte, wenn er in Europa spielt.
Dann wird er sich hüten, ein europäisches Angebot anzunehmen. Ne?
Das geht mir, also ein bisschen geht mir das mit der G-League und der NBA auch gehörig auf den Keks, muss ich sagen. Also die saugen da schon einiges hier ab. Ne?
Ja. Wir haben ein Riesenproblem. Also nicht nur, was natürlich Deutsche und Spieler betrifft, sondern insgesamt die Qualität an Spielern. Wir verlieren ja immer mehr Spieler hier aus dem europäischen Fokus. Zum einen natürlich, weil Asien, kann man ja direkt sagen, China, sehr, sehr gut bezahlt. Und zum anderen natürlich, weil die NBA-Roster immer größer werden, weil wir jetzt den Two-Way-Player haben, ja, und weil die G-League natürlich auch besser bezahlt, um den Abgang von Spielern nach Europa zu verhindern. Also da wird schon Qualität in einer Masse von Spielern im dreistelligen Bereich abgezogen. Ja.
Obwohl es jetzt für einen Spieler wie Hartenstein vielleicht besser wäre für seine spielerische Entwicklung, wenn er Spielzeit jetzt in einem sehr guten europäischen Team bekäme, als da in der G-League zwischen den ganzen Gemüsekistenstaplern hin und her zu laufen.
Das ist ja die ewige Gretchenfrage, die sich alle immer stellen. So, was bringt dir mehr? Gehst du in die G-League, wo du näher dran bist am NBA-Team, wo dich alle sehen? Oder gehst du nach Europa, wo du vielleicht mehr lernst, aber weniger Aufmerksamkeit kriegst? Daryl Morey ist wohl ein großer Fan von Hartenstein, was man so hört. Also er will ihn unbedingt da behalten.
Also ich sehe das nicht so, wie du es jetzt gesagt hast. Weniger Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass wenn du auf dem Radar bist, dass du auch beobachtet wirst. Ja.
Ja. Wenn du Euroleague spielst, also definitiv, ja, das stimmt.
Ja. Also das ist nicht so sehr das Thema. Das ist wirklich schon eher eine...
Oder gewöhnst du dich mehr an den Spielstil auch?
Politisch beeinflusste Gemenge- und Interessenslage.
Ja.
Schwierige Sache. Gar nicht so einfach. Aber das ist eben das Problem momentan. Deswegen.
Wir werden Doncic verlieren nächste Saison aus der Euroleague, der auch also Nummer 1 gehen wird, möglicherweise.
Also ich würde mich fast wundern, wenn er nicht Nummer 1 picken wird. Also wenn man sieht, was der jetzt schon in den ersten Wochen dieser neuen Saison, sowohl in der Euroleague als auch in der ACB, abliefert. Also der ist jetzt schon, würde ich sagen, also der kann All Euroleague First oder Second Team werden dieses Jahr mit seinen 18 Jahren.
Ja, schon absurd. Ist Gott sei Dank fit geblieben nach dem
Schritt. Ja, das sah schlimm aus bei der EM, dass er da wirklich.
Ja, das sah bei der EM nicht gut aus, aber war zum Glück nicht so wild.
Ja, ja, genau.
Wir waren gerade dabei, Spiele zu previewen. Eins haben wir noch vergessen von den internationalen, beziehungsweise kam er noch nicht dazu, weil der Rückruf kam. Wir haben Panathinaikos, wir haben Bamberg in Athen. Nach dem ersten Spiel, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, das erste Euroleague-Spiel von Bamberg gegen Tel Aviv war gar nicht so ein schlechtes und viel, viel zu hoch aus, meines Erachtens. Jetzt in Athen sehr schwer. Stefan, was sagst du?
Naja, also Panathinaikos muss natürlich unglaublich viel gut machen. Sie haben in Barcelona eine riesen Klatsche bekommen. Und ich glaube, für Xavi Pascual als Ex-Barca-Trainer, der mit diesem Club die Euroleague gewonnen hat, die möchte nicht wissen, mit welcher einer Krawatte der da rausgegangen ist und mit wie viel Pfund rohem Fleisch er seine Spieler danach beworfen hat. Das heißt, die haben unbedingt was gut zu machen, spielen zu Hause, sind ja von der allgemeinen Einschätzung her ein Playoff-Team, die dürfen einfach nicht gegen Bamberg zu Hause verlieren. Und ich sehe im Moment bei Bamberg alles andere als schon eine Stabilität, die es ermöglichen würde, in Athen zu gewinnen, sage ich ganz ehrlich.
Wie gefällt dir denn Bamberg so? Also mit den Neuzugängen, Hickman, Hackett?
Also ich muss sagen, ich habe die letztjährige Bamberger Mannschaft wirklich
geliebt. Geliebt.
Haben wir alle.
Kann man Mannschaften lieben. Also die haben eine, im Prinzip haben sie ihre fünf besten Spieler verloren. Ja. Wirklich eine erste Fünf mit Strelnik, Kozeur, Miller, Melli und Theis. Und wir wissen ja alle, wo die hingegangen sind. Und diese Mannschaft hat den Ball so exzellent bewegt. Ich glaube nicht, dass das mit diesem neuen Team so in der Form möglich sein wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch einen anderen Bamberger Spielstil sehen werden. Also da ist im Moment noch vieles nicht am Ort, wo es sein soll. Und ich glaube auch der Vergleich mit letztem Jahr ist ein Stück weit müßig und unfair. Ich finde es interessant, dass Bamberg diesmal auf ältere Spieler gegangen ist. Mhm. Ja? Zeigt aber auch, letztendlich, wir haben ja auch über jüngere Spieler jetzt geredet, wie schwer diesbezüglich der Markt ist, weil die eben doch schon von woanders abgegriffen werden. Ja. Also im Moment.
Es ist auch schwer, selbst wenn man das Geld hat, eine Mannschaft zusammenzustellen mit einem hohen Niveau, weil es so viele gute Spieler gibt es dann irgendwie dann auch nicht, ne?
Mhm. Nein, also ich meine, schau dir die Situation an. Strelnik geht zu Olympiakos. Im Gegenzug kommt Hackett von Olympiakos nach Bamberg. Mhm. Also wenn Olympiakos Hackett stärker als Strelnik einschätzen würde, wäre Hackett in Piräus.
Wäre geblieben, ja? Ja, genau.
Genau, also du kannst diese Qualität nicht ersetzen, zumal wir auch wissen, dass da ja andere noch mit ganz anderen Budgets rumlaufen, aber selbst denen fällt es ja zum Teil schwer, da wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Schau dir Fenerbahce an, ja. Bogdanovic und Judo verloren.
Mhm.
Das kannst du nicht eins zu eins ersetzen.
Gut, ja. Die holen sich dann Wanamaker und Melli.
Ja.
Ja. Ja. Die holen sich dann Wanamaker und Melli. Ja. Das ist natürlich eine hohe Qualität.
Ja.
Gar keine Frage. Aber
was coacht man eigentlich?
Wanamaker und Melli hätten auch in die NBA gehen können, ja. Klar.
Was coacht man eigentlich so einem Coach?
Was coacht man so einem Coach?
Mhm.
Man gibt ihm Feedback zu taktischen Dingen, zu Umgang mit Spielern, zu Umgang mit Management,
und die, das
zu Umgang mit Medien, wenn irgendwelche Schwachköpfe irgendeinen Podcast machen und ihn anrufen. All solche Dinge.
Und spielt das eine Rolle, wie alt der Trainer ist, den man betreut? Also sind das eher Jüngere, wo du sagst, das hilft? Oder kann man auch ein Aito coachen und sagen, Mensch, also das ist mir jetzt auch aufgefallen. Oder würde man sich das nicht trauen?
Oder ein Jelko Obradovic.
Also zunächst mal ist es ja so, dass dieser Wunsch dazu vom Coach kommen muss. Also das Management hat mich angerufen und hat gesagt, hier, wir würden das gerne mit dir machen. Kannst du das machen? Da habe ich gesagt, natürlich kann ich das machen, aber es ergibt ja nur Sinn, wenn der Impuls dazu nicht von euch, sondern vom Coach ausgeht. Nur wenn der dafür offen ist, genau. ist da überhaupt eine Möglichkeit da, ja?
Ja.
Und ich glaube, dass Trainer, die glauben, dass sie alles wissen und können,
haben schon verloren.
Sind, ja. Die letztendlich schon verloren haben. Also diese Geschichte des Lifelong Learnings, die ist auch im Basketball eine Sache. Das heißt, um Gottes Willen nicht, um auf deine Frage zurückzukommen, dass ich mir die Kompetenz zuschreiben würde einem Aito noch Dinge zu vermitteln. Natürlich könnte ich da hier und da einen partiellen Input geben, aber das ist natürlich einer der ganz Großen im europäischen Basketball. Und ich finde es eine Riesengeschichte, dass der jetzt in Deutschland ist, weil ich ihn wirklich für einen ganz außergewöhnlichen Trainer halte und dass das, glaube ich, auch eine Sache ist, die der BBL international Aufmerksamkeit schenkt und auch zusätzliches Renommee einbringt.
Ja. Ja, gut, Coach. Und natürlich für dich ist es dann wichtig als Trainer, dass man nicht so lange hinfahren muss, ne, zum Coach. Also es ist natürlich ideal, wenn der direkt ums Eck ist.
Du wirst kannst dir ganz, ganz viele Versuche unternehmen. You won't get it.
Nein, ich weiß, dass du das nicht sagen wirst und ich will es auch gar nicht herausfinden.
Ja, da braucht man es nicht in Sand in den Kopf stecken.
Und im Übrigen habe ich ja nicht mal bestätigt, dass es sich um einen BBL-Coach handelt. Nicht mal das habe ich ja bestätigt.
Oh. Ich hatte nur aus dieser kleinen Zäsur, die du da angewandt hast, vermutet, dass es BBL ist. Und ich habe versucht, 2 + 2 zusammenzuzählen, mir gerade mal die deutschen Trainer angeschaut, wo die überall so sind. Ich denke mal, dass es ein deutscher Trainer ist.
Auch dazu habe ich überhaupt nichts
gesagt. Nee, das ist nur so eine Vermutung. Du hast nichts gesagt, das stimmt. Aber versuche das an deiner Stimmlage heraus zu interpretieren. Ich möchte wissen, wer es ist. Coach, jetzt sag's doch endlich.
The only way to go to the next level is take your ass out of the comfort zone.
Okay, also du merkst, wir haben ja ein neues Spielgerät. Ne? Alex hat hier so ein Launchpad und kann irgendwelche wilden Dinge einspielen.
Wunderbar, ihr seid ja
Spielrad. This is nothing special.
Wir werden irgendwas von deinen Kommentaren, die wir finden, auch mal hier auf diesem Tablett verewigen.
We prepared a lot of surprises.
Gut, ich sage ganz lieben Dank, Coach Koch.
Yes.
Gerne.
Dein nächster Einsatz ist wo?
Ich mache am Wochenende 2 Spiele. Ich mache am Freitag Gießen-Tübingen und am Sonntag Frankfurt-Bayreuth.
Gießen-Tübingen. Okay. Mhm. Das
Frankfurt-Bayreuth ist schön.
Frankfurt-Bayreuth ist natürlich auch spannend.
Ja.
Frankfurt überraschend. Aber wir dürfen jetzt nicht, wir haben schon wieder Überlänge.
Ja, wir sind zu lang. Oh, der Podcast ist zu lang, dann hört ihn keiner mehr. Schade, wir wollten heute eine Sensation hinten raus. Coach Koch trainiert. Aber gut, machen wir nicht. Eine Sache ist noch, bist du auch Lebenscoach? Kann man dich auch für andere Sachen buchen? Du kannst jetzt hier Werbung machen. Also
Lebenscoach nicht. Also ich bin jetzt so niemand, sag ich mal, der jetzt mit Menschen an ihrer an ihrer Persönlichkeitsentwicklung feilt. Ja. Aber ich mache auch Coaching und Beratung für Führungskräfte in Firmen. Also so mein Thema ist schon Umgang mit Teams, Motivation, Teambildung, Führung. Und das mache ich also auch für Leute, die also außerhalb vom Sport Teams führen müssen.
Das schließt sich der Kreis, denn unser erster Gesprächspartner Dirk Bauermann macht ja das auch ab und zu. Ist das schön? Und das, also mehr
wir haben
mehr
Klammer geht gar nicht. Inhaltliche Klammer, das konnte kein.
Und unser zweiter Gesprächspartner ist auch noch 10 Jahre älter als Dirk Bauermann. Also das ist eine wunderbare Klammer.
Gut.
So, bist du denn nicht 50? Bist du jetzt 50 eigentlich schon oder nicht?
Körni, weißt du, was ich an dir mache?
Sag's nicht. His great feeling, of course, you know. Bist du 50 jetzt? Nee, noch nicht, ne?
Ja, ich?
Nee. Bist du schon
50? Ich bin 53.
Du bist 53?
Ja.
Hab ich deinen 50. Was ist der 3 Jahre her? Um Himmels Willen.
Ich bin 53, Körni.
Wow, dann bist du ja fast so alt wie Dirk Bauermann. Gut.
Ja. Haben wir das auch noch geklärt.
Gut.
Alex.
Coach. Wir sagen danke.
Ihr beiden. Ja.
Vielen Dank.
Macht weiter mit eurem Schwachsinn bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.
Das Wort Schwachsinn fiel auch schon in unserem letzten Podcast.
Ach mein Gott. Ich weiß nicht, an wem was liegt.
Ist es wirklich, also ist das, also ich wurde jetzt in der Halle wieder angesprochen von einem, der ihn vermisst, weil er nicht mehr findet. Da hat noch vielleicht der Hinweis.
Der Alex. Hinweis, ja.
Wie, weil die, es gibt nicht also, mehr telekombasketball.de, das war für viele eine Hauptanlaufstelle.
Natürlich.
Wo gehen diese Menschen jetzt hin?
Auf die Facebook-Seite von Telekom Sport, facebook.com/telekomsport.de.
Die noch ein Drittel weniger, nur ein Drittel der Likes hat wie die Basketball Champions League, aber das liegt nur daran, weil die Stimmen nicht gekauft wurden.
So ist es, ja. Dann kann man uns am einfachsten finden auf der Soundcloud-Seite, soundcloud.com/telekomsport. Dort werden alle Podcasts archiviert, gesammelt und am einfachsten ist, man setzt sich ein Abo in der favorisierten Podcast-App, egal ob iOS oder Android, nach Telekom Sport suchen und da werden dann ganz viele Podcasts auftauchen.
Also dieser Hinweis war jetzt völlig überflüssig, weiß warum, ne? Weil aber die den Podcast
die,
jetzt
die
hören.
Wissen die es wissen es ja schon. Es, ne? Vielleicht sind sie auch zufällig irgendwie hingestolpert oder bekamen einen Link geschickt oder nur nochmal, um es zu erklären.
Ja. Und ich wurde angesprochen, ob ich...
Außerdem hört das keiner mehr um die Zeit.
Ob ich eine neue Seite mache.
Eine neue Seite?
Ja.
Was heißt das? Eine neue Seite?
Pimmelpammelbasketball.de, keine Ahnung. Hat irgendeine Webseite, wo Basketballsachen gesammelt werden.
Das wäre cool.
Ich weiß nicht. Vielleicht sponsert mich VW. VW Tiguan präsentiert Pimmel Pammel Basketball. Oder Apple. Damit nochmal zum Thema Marketing.
Yes.
Diese Sendung wurde Ihnen nicht von den genannten Marken präsentiert, sondern nur von Alex Dechand. Und mein Name ist Michael Körner. Wir sagen ciao for now.
Gute Zeit.